So.
Links 2, links 2, links 2, 3, 4.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was für ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Willkommen zurück, liebe HörerInnen und lieber Melvin vor allem. Euer Logos-Podcast-Gespann ist zurück. Wir sind wieder von der Krankheit befallen und unheilbar gesprächig. Die Stille hat ausgesorgt und wir wollen reden. Du hast ein Thema vorgeschlagen und mitgebracht, von dem ich für mich behaupten kann, wenn wir das jetzt so durchziehen, wird es der kürzeste Podcast, den wir je aufgenommen haben, weil ich weiß nicht so recht, wie viel ich dazu zu sagen habe, aber umso besser, das vielleicht auch mal wieder aus einem ganz befreiten Geist herauszudenken. Melvin, du hast mich gebeten oder gefragt, ob wir nicht über eines der ganz großen und erfolgreichen Bücher sprechen können.
Wenn nicht gar das größte und erfolgreichste der Welt, genau.
Auf jeden Fall das einflussreichste, würde ich sagen.
Ja, das würde ich glatt unterstreichen. Nach meinem Reisebericht, den ich 2009 über meine Reise durch Thailand formuliert habe und tatsächlich auch zwischen zwei Pappdeckeln brachte. Hallo Marco, ja. Wir sind zurück im Hackebackewald und wollen sprechen, wollen uns austauschen. Ja, und Marco fragte mich heute Morgen um 12 Uhr, also in den frühen Morgenstunden, welches Thema ich mir heute vorstellen könnte. Und ich sagte, die Bibel. In unserem allerersten Podcast, wo wir noch ganz jungfräulich miteinander waren und ja, versucht haben, das Ganze eher referatsartig aufzubauen, haben wir über den Begriff Logos gesprochen und unter anderem auf Johannes 1 im Anfang war das Wort rekurriert und haben dadurch tatsächlich kurz dieses jetzige Thema touchiert, ansonsten nie wirklich. Ich habe jetzt nicht vor, mit dir, Marco, ein theologisches Gespräch zu führen. Da sind wir wahrscheinlich auch nicht ausgebildet. Also eine Art Exegese-Stunde oder dergleichen soll das hier nicht werden. Aber ich würde gerne mit dir über die Bibel als zeitloses Werk und auch ja als einflussreichstes Werk sprechen. Und meine Eingangsfrage lautet, Marco, was ist denn für dich die Bibel?
Die Bibel ist für mich erstmal ein dicker Wälzer, den ich tatsächlich nie systematisch irgendwie angegangen bin. Also klar, im Religionsunterricht haben wir mit Sicherheit auch Stellen gelesen. Ich weiß, dass ich damals wirklich es befremdlich fand, dass es in mehreren Textspalten pro Seite geschrieben war, dass es so komisch nummeriert war. Das ist mir als kleiner Bub in Erinnerung geblieben. Und dass es für mich sehr konfus wirkte. Also ich habe auch damals schon gemerkt, dass das ein Schriftstück ist, was nicht aus einer Feder geschrieben wurde. Weil es halt tonal und auch thematisch ganz, ganz unterschiedlich war und irgendwie nie für mich auch einen roten Faden hat. Und es war für mich tatsächlich ein Sammelsurium einzelner Bücher, die tatsächlich nie irgendwie einen großen Einfluss auf mich ausgeübt haben.
Also einen roten Faden hat die Bibel für dich nicht, das ist interessant. Ja, für mich stellt die Bibel mehreres dar. Natürlich als Historiker ein Dokument über Zeitgeschichte, das ja verschiedene Ereignisse aufgreift, teilweise auch umgedeutet hat, muss man ja sagen, und sich den, also den Anspruch für sich hat, das Wort Gottes zu sein und damit die einzige Wahrheit, ja, über die hinaus es keine Wahrheiten gäbe. Also das heißt so, das steht auch in der Bibel mehr oder weniger so geschrieben, jenseits des heiligen Wortes befindet sich nur noch der Teufel. Das heißt so, alles Menschengedachte und Ergänzte sei des Teufels. So, ich versuche jetzt mal unvoreingenommen mit dir auf dieses Werk zu schauen und diese Perspektive spielerisch einzunehmen. Gesetzt den Fall, wir haben hier wirklich das ausformulierte Wort Gottes. Das heißt, wir dürfen uns dann auch nur innerhalb der Bibel aufhalten und hätten damit aber auch sozusagen die Vorlage für alles, ja, um alles zu verstehen, um den Weg zu sehen und letztlich erlöst zu werden, weil das scheint ja der Anspruch der Bibel zu sein. Es geht ja dann sozusagen über das Alte Testament, das aus vielen Prophezeiungen besteht, in das Neue Testament, in dem diese sogenannten Prophezeiungen erfüllt werden durch die Person Jesu, hin zur Offenbarung, was offenbar so das, offenbar interessant, das komplexeste Kapitel der Bibel darstellt, das dann unmittelbar in die Orientierung, wie komme ich ins ewige Leben, führt. Ja, ich kann dir mal sagen, woran ich mich, wenn ich die Bibel las, vor allen Dingen in dem Buch Mose, anfangs, ja.
Darf ich kurz einwerfen, hast du sie komplett gelesen?
Nein, ich habe nicht alles gelesen, beziehungsweise nie on block, aber ich habe tatsächlich sehr viel in der Bibel gelesen, auch schon während meines Studiums und auch schon davor. Es interessiert mich tatsächlich auch. Es ist für mich kein Nonsens, es ist für mich kein fauler Zauber, sondern eine Aneinanderreihung, wenn ich es so möchte und in dieser spielerischen Denkweise auch bleibe, das ist die einzige Wahrheit, eine Aneinanderreihung von Rätseln. Weil kreationistisch betrachtet hält die Bibel einer Überprüfung einfach nicht stand. Dadurch wäre man dann wieder so in dem Bereich von Solipsismus. Ja, es gibt quasi nur irgendwie eine Wahrheit, ein Bewusstsein und alles darüber hinaus ist fake. Und wenn mir jemand positivistisch beweist, das kann so nicht sein, dann ist derjenige auch nur Illusion und auch Positivismus ist Illusion und dergleichen. Also Wissenschaftlichkeit wird ja dadurch konterkariert. Stattdessen scheint die Bibel eben durch ihre Gleichnisse und Bildnisse ein Rätselbuch zu sein. Das heißt, die wiederkehrenden Symbole, ganz berühmt Geist, Licht, Erde, Baum, ja, die haben eine tiefere semantische Bedeutung. Und ich finde, das lohnt sich schon auch mal hin und wieder einfach darüber nachzudenken, was kann das denn bedeuten, um auch letztlich den sogenannten oder die sogenannte Christin zu verstehen, die das lebt und praktiziert. Noch eine kleine Beobachtung, um diesen Kreationismus, vielleicht eine kurze Definition zum Kreationismus. Der Kreationismus geht davon aus, dass was in der Bibel steht, auch genauso passiert ist. Das heißt 1:1. Ja. Wir sind noch gar nicht so lange existent als menschliche Spezies. Wir sind unmittelbar von Gott erschaffen worden. Es gibt keine Dinosaurier und dergleichen. Ja, und alles.
Ja, wir sind ja auch demnach erst um die 6000 Jahre alt. Oder beziehungsweise die Welt, nicht wir als Einzelwesen.
Die Welt, genau, wir sind dann ungefähr 3000 Jahre alt, wenn man also die Bibel nimmt. Genau, und es gab am Anfang diese beiden Urmenschen, nenne ich sie jetzt mal Adam und Eva im Paradies. Ja, im Paradies zu sein heißt im ewigen Leben zu sein. Das heißt, wie der Name schon klingt, ja, paradiesisch mit Gott zu leben und zwar koexistent. Was ist geschehen? Kannst du dich noch erinnern? Was ist mit den beiden passiert, dass dieses Paradies letztlich verlassen wurde?
Ja, sie haben sich verführen lassen von der Schlange und vom Baum der Erkenntnis gekostet, was von Gott verboten ward. Und die Strafe dafür war, das ist ja die Erbsünde in dem Sinne,
richtig,
war die Sterblichkeit und die Scham kam in den Menschen, man hat sich bedeckt, Man wird aus dem Paradies vertrieben. Ja, wie heißt es, der Mann muss im Angesicht seines Schweißes sich selbst ernähren. Also ne, damit ist der Eintritt des Menschen in die Geschichtlichkeit, aus der Ewigkeit, aus der Zeitlosigkeit in den Prozess der Vergänglichkeit und der Arbeit gekommen. Die Frau hat doch, ich glaube, auch dann die Monatsblutung war auch die Strafe Gottes, oder?
Genau. Also das ist ja so die Strafe für diese Erbsünde, ja.
Genau, also der Mensch ist halt zu einem, ich würde es zusammenfassen, zu einem verzeitlichten Wesen degradiert worden.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung und das stimmt auch so. Also die Schlange hat zu Eva gesprochen, nachdem Gott sagte, ihr könnt von allen Bäumen in diesem Paradies essen, ihr dürft alles machen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und die Schlange ist ein ganz großes und wichtiges Symbol des Teufels und der Verführung, hat Eva angesprochen mit den Worten, bist du denn sicher, dass Gott das so meinte, dass du nicht auch von diesem Baum kosten darfst, weil diese Früchte sind äußerst lecker und schmackhaft. Und sie hat sich also dann verführen lassen und hat es getan. Also ist damit sozusagen dem Teufel anheimgefallen. Und alles Weitere, was du gesagt hast, Marco, jetzt auch schon weltlich gesprochen, es stimmt, ja, das wird so dargestellt. Jetzt kommen wir aber an eine sehr interessante Stelle, weil die beiden zeugen zwei Söhne. Der eine heißt Kain und der andere heißt Abel. Und wie wahrscheinlich alle wissen, erschlug Kain den Abel. Der ganz berühmte Brudermord aus Neid letztlich. Und wurde dann von Gott gestraft, nicht in Form der Vernichtung oder Ermordung, sondern in Form einer Zeichnung. Er hat das Kainsmal empfangen, wodurch künftig alle ihm begegnenden Menschen wussten, das ist ein Brudermörder. Ja, er ist quasi in Sünde verstrickt. Und da an dieser Erzählung findet sich ein Aspekt, den man jedem Kreationisten um die Ohren hauen kann, nämlich gab es offenbar andere Menschen. Es ist nämlich nicht realistisch, dass Adam und Eva derweil schon hunderte, tausende, wenn nicht abertausende weitere Kinder gezeugt haben, ja, und damit die anderen Menschen gemeint waren, sondern es gab also andere Orte und andere Menschen, denen dann Kain und Abel künftig begegnet sind. Und sowas wiederholt sich dann. Ja, jetzt ist natürlich die kluge Antwort eines theologisch ausgebildeten, bibelfesten Christen oder Menschen. Es handelt sich ja ohnehin immer nur um diese Sinnbilder. Und Adam und Eva seien also nicht die ersten und einzigen Menschen, sondern sie seien die Repräsentanten Gottes. Gott also schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und die beiden sozusagen als Gefäße, wir Menschen werden als Gefäße bezeichnet in der Bibel, sind mit Gott gefüllt gewesen, mit dem Geist. Und sind dann aber durch die Sünde im Prinzip umgeschüttet worden. Ja, und dann kam die Sünde da rein. Und solange der Geist nicht mehr in den Mensch hineingefüllt wird, kann Gott dem Menschen nicht nahe kommen, sonst wird der Mensch vernichtet. Ja, das heißt, so, es gab also diese Kinder Gottes in Adam und Eva, in einer Welt, die ansonsten offenbar gottlos war. Ja, da kann man jetzt auch nochmal drüber debattieren. Also Gott ist doch der Schöpfer der Welt oder hat er nur diese Facette der Welt erschaffen? Hat er nur das Paradies erschaffen? Kannst du das für dich irgendwie ja, verstehen, herleiten?
Ja, nicht so recht. Also Ich kann verstehen, den Impuls auch verstehen, dass man das Ganze symbolisch deuten möchte. Es ist halt dann immer die Frage aus der inneren Argumentationsstruktur her, wann ist denn das Wort in der Bibel irgendwie wörtlich auszulegen und wann ist da ein Symbol gemeint? Also wo ist dieser Interpretationsschlüssel? Nichtsdestotrotz, also wir haben ja auch gerade deswegen ja jetzt schon Jahrtausende lange Versuche, die Bibel zu interpretieren. Und ich finde, das darf man auch nicht unterschätzen, dass auch heutzutage noch Menschen Textstellen aus der Bibel für sich fruchtbar machen können, Und da stellt sich natürlich die Frage, sind da vielleicht Grundkonflikte des Menschen angelegt, weil irgendetwas spricht ja auch noch den postmodernen Menschen teilweise darin an, sodass er da eine gewisse Verbindung spürt. Das heißt ja, wir sind ja irgendwie auch über Zeiten hinweg sind wir ja mit Menschen verbunden. Das zeigt ja auch die Tatsache, dass ich irgendwie Sympathien oder Antipathien gegen historische Persönlichkeiten empfinden kann. Ne, sei es mal wieder Cicero oder sonst wer oder Jesus von Nazareth oder weiß ich nicht, irgendeinen chinesischen Kaiser. So. Richtig. Und das ist tatsächlich ein interessanter und auch behaltenswerter Punkt, da in einem vernünftig reflektierten Umgang das vielleicht auch fruchtbar machen zu können. Ich glaube, es führt einfach zu nichts, wenn man das Ganze abtut und sagt so, ja, der Fakt, dass da die kreationistische Weltschöpfung auf die Art und Weise gelehrt wird und dass unsere evolutionstheoretische, naturwissenschaftliche Sicht auf die Geschichtlichkeit der Erde und der Spezies eine im wissenschaftlichen Sinne natürlich fundiertere wird ja implizieren, dass der Kreationismus auch irgendwo fundiert ist. Das ist ja nicht der Fall. Also, ne, ich glaube, man greift zu kurz, wenn man wie die ich weiß nicht, ob die Gruppe sich selbst so nannt oder genannt wurde, die neuen Atheisten, das sind dann so Leute wie Richard Dawkins und Harris irgendwie, da habe ich relativ viel zu gelesen vor einigen Jahren. Das war ein interessantes Thema für mich. Man muss natürlich sagen, als Amerikaner ist das vielleicht auch nochmal eine andere gesellschaftliche Positionierung dazu, weil der Kreationismus ja gerade in evangelikalen Strukturen in der amerikanischen Gesellschaft teilweise adäquat und auf einer Stufe als Theoriegebilde im Gegensatz zur Evolutionstheorie in den Schulen gelehrt wird und in manchen Countys oder Bezirken auch tatsächlich nur der Kreationismus als einzig gültige Erklärungstheorie für die Entstehung des Menschen unterrichtet wird. Aus diesem Sinne kann ich verstehen, dass man da vielleicht etwas schroffer und vielleicht auch kämpferischer mit der Bibel umgeht. Aber nichtsdestotrotz verkennen diese Menschen meines Erachtens, dass die Bibel und das Christentum auch, und jetzt gehe ich in Interpretation, die ich bei Hegel gefunden habe, da habe ich auch eine Seminararbeit darüber geschrieben, dass die Religion und gerade die christliche Religion, Hegel sieht ja in der Geschichtlichkeit immer wieder diese Dialektik, dass es ein Begriff von etwas gibt, also dass es wäre in dem Sinne der allgemeine Geist bei Hegel, das ist quasi die Göttlichkeit. Die wird die verwirklicht sich in der Geschichte und kommt im Laufe der Geschichte zu sich selbst, sodass Begriff und Wirklichkeit deckungsgleich werden. Und in der christlichen Religion sah Hegel tatsächlich die Erkenntnis im historischen Kontext realisiert, dass der Mensch erkennt, dass er ein allgemeines Wesen ist, dass er ein Wesen hat, an dem er mit allen anderen Menschen partizipieren kann, und das ist dieser allgemeine Geist. Also der Mensch ist von all seinen besonderen, einzigartigen Ausformungen, wie wir auch in der letzten Folge geredet haben, also vom Besonderen zum Allgemeinen. Wir erfahren uns alle als Menschwesen, als Geistwesen und im religiösen Sinne als Kinder Gottes. Und diese Erkenntnis hat dann für ihn, also relativ hart runtergebrochen, dann die christliche Religion und die Bibel geliefert. Und das finde ich eine Lesart, die der Religion auf Augenhöhe begegnet, die mit Sicherheit auch nicht alle Postulate teilt, aber in ihrem Wesen dann gerecht damit umgeht und sich auch fragt, ja, ne, man muss sich fragen, wenn etwas so lange so viel Erfolg hat, dann kann es ja für die Menschen, die daran teilhaben, kein Quatsch sein. Also was ist darin im Grunde angelegt, dass die Menschen darauf daraus so viel Kraft oder ja Sinn ziehen.
Ja.
Wir sind mit Sicherheit dann nicht mehr in feudalen Gesellschaftsstrukturen, wo auch der Glaube stark politisiert und gesellschaftlich nutzbar gemacht wurde, was ein sehr statisches Gesellschaftsverhältnis war. Aber wir können uns immer noch fragen, was will uns die Vertreibung aus dem Paradies sagen? Also wir können es natürlich auch so deuten, dass das Wissen um Gut und Böse, also die Erkenntnis dessen, uns unsere Unschuld raubt. Das ist eine psychologische Deutung dieser Geschichte, die tatsächlich durchdenkenswert ist.
Also ich merke, du läufst langsam warm, das freut mich, schön. Also die Frage nach dem Sinn und warum hält sich das so robust durch die Jahrhunderte, fast schon Jahrtausende? Warum ist die Gemeinschaft immer noch so groß und teilweise wachsend, nicht nur der christlichen Gemeinde, sondern auch anderer Religionsgruppierungen? Und da würde ich im Sinne Heideggers oder Freuds jetzt sagen können, na gut, das Leben ist ein Sein zum Tode. Das heißt, ich werde irgendwann aus diesem Leben hinausstürzen, koste es, was es wolle, was auch immer ich tue. Und ich gerate dadurch in eine Not. Und diese Not kann ich jetzt überlagern oder kompensieren, indem ich mir eine Heilsvorstellung in mein Leben hole, einen Erlösungsgedanken. Ja, das heißt, durch die Nähe Gottes, durch die Vorstellung des ewigen Lebens, durch die gesamte Eschatologie, ja, die davon ausgeht, es gibt irgendwann die neue, bessere Welt, auf die steuern wir zu, es steht geschrieben, es ist in den Prophezeiungen und so weiter, kann ich mich ja an etwas festhalten, das mir Kraft gibt und Halt gibt und mich aus diesem Drama hinauszieht, dass ich auf den Tod zulebe, dass mein Leben endlich ist, dass mein Leben mit jedem Tag mehr verstreicht und bedroht bleibt, ja, und vergiftbar ist. Und auch das Leben meiner Mitmenschen, die irgendwann übergehen und zu denen ich natürlich auch eine andere Beziehung haben würde, wenn ich glaubte an das Jenseits, als wenn nicht, als wenn ich einfach nur das alles als ein Gespinst entlarvte oder für mich festhielte. Ich bin in einem reinen Phantasma und das hat sich mein Über-Ich ausgedacht, um mich hier besser durchnavigieren zu können. Ja,
ja, es ist ganz kurz dazu, es gibt ja Psychologen, die genau darin in dieser Reflexion der eigenen Sterblichkeit die Keimzelle für religiöse Vorstellungen sehen, dass genau das ist. Mein Bewusstsein von meiner eigenen Sterblichkeit lastet so schwer psychologisch auf mir, dass ich mir nicht vorstellen kann, einfach nicht zu sein. Und dass ich mir darüber hinaus in diesem gekränkten Narzissmus vorstelle, dass es irgendwie weitergeht, sei es in einer personellen Form von einem Dualismus im Geist-Seele-Körper-Prinzip oder in einer Reinkarnation oder dergleichen.
Richtig. Ja, ich will trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass das natürlich auch eine Betrachtungsart ist, eine Sichtweise, ja, dass das Religiöse sozusagen nur als Überlappung herhält, als ein, ich glaube, Sloterdijk hat gesagt, ein Übungsfeld, ja, dass sich das mir eine Überschaubarkeit bietet, indem ich mich unheimlich neu erfinden darf und auch das natürlich Sicherheit und so weiter gibt. Also diese Perspektive, diese sehr rationale und analytische Perspektive ist für mich total nachvollziehbar, grenzt aber, wie gesagt, die komplette Eschatologie aus und verneint etwas, ja, vermeintlich Realreligiöses, ja, was es ja durchaus geben kann. Also gehen wir nochmal zurück in dieses, ich nenne es jetzt nochmal, Gedankenspiel, die Bibel spricht Wahrheit. Und nehme ich nochmal jetzt kurz deine Aussage auf, wenn ich darf. Es gäbe keinen roten Faden laut deiner Wahrnehmung. Dann würde ich jetzt gerne mal sagen, welchen roten Faden ich darin erkenne. Also ganz primitiv, schon fast kindlich gesprochen, haben wir durch die Erbsünde den Kontaktabbruch zwischen Vater und Kindern. Also Vater in dem Sinne Gott. Ja, der sozusagen miterleben muss, wie seine Kinder in eine quasi Verbannung geraten, in ein unglaubliches Leiden, in ein fortschreitendes, sich wiederholendes Leiden vor allen Dingen. Und er kann jetzt nicht mehr unmittelbar in den Kontakt treten. Was macht er? Also alle Versuche, die er ansonsten unternehme, würden in Verheerungen münden, das steht zumindest so geschrieben, oder könnten von dem Teufel missbraucht werden. Also braucht er eine Art Geheimbotschaft, ja, eine kodierte Botschaft, die er den Menschen über einen sehr langen Zeitraum hinweg zugänglich macht, die also zusammengetragen wird aus Ereignissen, die er mehr oder weniger macht und ja, die er sieht, die niedergefasst werden, um dann nachher als Prophezeiungen funktionieren zu können und erfüllt zu werden auch tatsächlich. Das heißt so, er hat über einen Zeitraum von 800 Jahren verschiedene Sachen veranstaltet. Die Mauern von Jericho sind eingestürzt, der Exodus der Juden aus Ägypten und die Vorhersehung, dass also ein Messiaskind geboren wird, in dem entsprechenden Format, das wir kennen. Und dann wird es im Neuen Testament eben auch alles so beziffert. Also es passiert die Geburt Christi in dem Stile und auch das Leben und Wirken Christi mit den entsprechenden Reden, die er gehalten hat und Begegnungen, die er hatte mit der Gefolgschaft und so weiter, bestätigt. Also da ist sozusagen die Erfüllung der Prophezeiung im vollen Gange. Ja, die Menschen rücken Gott wieder näher, dem Vater, die Kinder rücken also dem Vater näher. Der Kreis schließt sich dann quasi mit der Kreuzigungsgeschichte, wo Jesu dann diesen Essigschwamm gereicht bekommt, als er um etwas Wasser bittet, weil es ihn dürstet. Und Essig ist natürlich nur eine andere Foltermethode. Und dann bekommt er also dieses Essig in den Mund und verstirbt. Sagt vorher aber noch, es sei vollbracht und verstirbt und damit erfüllt er eine andere Prophezeiung. Ich bin leider jetzt nicht so bibelfest, dass ich die ganzen Psalme und Verse und so weiter nennen kann aus der Hüfte, sondern weiß aber, dass es so in die Richtung geschrieben steht. Dann gibt es die Wiederauferstehung, eine weitere Prophezeiung, die sich erfüllt und ja, und dann geht's halt in Richtung Offenbarung. Also was wird in der Zukunft, in der Endzeit passieren, damit der Mensch dem, also seinem Vater wieder nahe kommen kann, damit der Mensch ins ewige Leben zurückkehren kann. Also da gibt's eben dann immer wieder Hinweise und du hast jetzt vorhin auch nach einem Interpretationsschlüssel gefragt in der Bibel selber. Erklären sich die Dinge die ganze Zeit gegenseitig. Also man kann tatsächlich da eine Matrix identifizieren oder einen Algorithmus, wenn man so will, der tatsächlich verblüffend inhärent logisch auf die Leserschaft wirkt, wenn man diese Lesart anwenden möchte. Und weiß dann sozusagen als gläubiger Christ, alles klar, darauf muss ich achten. Ja, ich weiß genau, wie der jüngste Tag aussieht und was mir bevorsteht und weiß, dass ich beschützt bin. Ich habe meinen inneren Geist sozusagen mit dem Wort, mit dem heiligen Wort Gottes genährt. Ich bin vorbereitet und ich darf bald entrücken, wenn man es so nennen möchte, und erkenne sozusagen die Zeichen. Also das ist so das Verständnis, was ich jetzt von der Bibel habe und was ich aus der Sicht eines gläubigen Christen empfinden würde. Und jetzt fallen mir ganz, ganz viele andere Sachen noch ein. Ich mache aber kurz eine Atempause und du darfst deine Gedanken dazu in den Raum schleudern.
Finde ich einen guten roten Faden. Habe ich tatsächlich so noch nie betrachtet, aber ich muss auch zugestehen, dass ich mich nie wirklich damit beschäftigt habe. Was machen wir denn mit den Textstellen, die du sagst, ne, die inhärente Logik, die Querverweise stützen sich selber, also das Gebäude, man kann ja auch so sagen, axiomatisch gesetzt, Gott schafft die Welt, Gott gibt es, Gott kann irgendwie Einfluss auf die Welt richten und die Menschen müssen ihr Leben nach bestimmten Regeln führen, um wieder Auferstehung zu erlangen. So, das sind dann die Axiome und die sind halt nicht beweisbar für einen gläubigen Christen und auf dessen Grundlage bauen wir dann unser Gebäude auf. Vielleicht nicht ganz so wissenschaftlich deduktiv, wie es in der Mathematik oder sowas vonstatten ging. Aber wenn wir diese Axiome annehmen und sie für wahr halten, dann folgt ja auch daraus, dass ich tatsächlich die Handlungsanweisungen befolgen soll. Wie gehen wir denn dann mit diesen ganz offensichtlich ja kontraintuitiven und auch, man muss sagen, ja ungerechten Handlungsanweisungen in der Bibel, wie gehen wir damit um? So, ich frage mich halt, welchen Raum, wie viel Augen muss man zudrücken, wie viel Windung muss man nehmen, um zu sagen, ja, das ist das Wort Gottes, aber es ist ja nicht alles so gemeint, wie es da steht, und das muss man ja doch im historischen Kontext setzen. Also man kommt da ja ganz schnell ins Schwimmen, wenn es darum geht, Vater und Mutter zu ehren, gesteinigt zu werden für Ehebruch und so weiter. Das sind Widersprüche, die halt da sind. Und wie soll man auch aus dieser inneren Logik heraus damit umgehen? Ich finde das wahnsinnig schwierig, das auch für sich aufrechtzuerhalten. Also ich bin auch kein Fan davon, ganz oder gar nicht. So soll es ja auch nicht sein. Aber wenn ich diese Logik annehme, dann muss ich ja auch mit den Widersprüchen leben können und diese ja auch irgendwie für mich ja anwenden können. Was mache ich damit?
Also ich glaube, für einen Christen funktioniert das. Das funktioniert sehr gut. Ja, das Axiom, das ist die Heilige Schrift, Gottes Wort und die ganze Wahrheit. Und die Anweisungen, die du jetzt ansprichst, ganz berühmt, da gibt es ja zahllose Debatten, also aus dem Alten Testament, die werden ja relativiert durch das Auftreten Jesu und sind natürlich auch entsprechend auch der Zeit. Also das, und dann kannst du sogar noch so weit gehen, okay, also zum Beispiel, dass du die Todesstrafe erhältst, wenn du jetzt bei einem Mann schläfst oder was auch immer, ne, oder irgendwie Vater und Mutter nicht erst die 10 Gebote brichst, das meint biblisch gesehen oder aus christlicher Sicht gesehen eben nicht den physischen Tod, sondern immer den Tod deines inneren Menschen. Das heißt, du fällst quasi aus diesem Geistlichen raus und wirst zu einem dieser wandelnden Gräber hienieden. Ja, also das ist so das, was ich zumindest von Christen verstanden habe und auch, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, vergleichende Kultur- und Religionswissenschaften studiert und da gab es also auch diese Auseinandersetzungen, dass also ja da nicht immer alles so für bare Münze genommen werden darf, sondern sinnbildlich verstanden werden muss. Das ist übrigens auch eine sehr mächtige Argumentation. Ich habe zum Beispiel größere Schwierigkeiten damit, dass die Historizität der Bibel äußerst fraglich ist. Das heißt, die großen Events, die ja sehr zentral sind, Sodom und Gomorra und wie ich schon sagte, der Mauerzusammensturz von Jericho und den Exodus, Sintflut, das hat es so nicht gegeben. Also es gibt dafür keine weitreichenden historischen Belege, wenn dann nur nuancierte, das heißt allenfalls im kleinen Stil. Jetzt ist es natürlich so, dass der jüdische Glauben ein Wunderglauben ist. Also es ist unheimlich wichtig, dass Gott Wunder macht, dass Gott straft, ja, damit dieser Glaube ja in sich funktioniert. Das heißt, es gab mit Sicherheit sinnliche Eindrücke, vielleicht Sinnestäuschungen zu gewissen Zeiten, die verstanden worden sind. Und sei es einfach nur ein Wetterphänomen als ein Wunder Gottes, dann wurde das weitergetragen, kolportiert als Wunderwirken und dann hat die damalige Urgemeinschaft das so ja aufgeplustert, dass daraus eine handfeste Erzählung wurde, die also dann niedergeschrieben worden ist. Ja, und das ist ja auch so die Kritik Rudolf Bultmanns, der, ich glaube, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts als sehr überzeugter Theologe versucht hat, die Bibel synoptisch zu interpretieren und den historischen Gehalt daran, die einzelnen Evangelien nebeneinander zu verifizieren, und hat das Gegenteil festgestellt, dass da sich einige widersprechen. Also, dass Markus, der quasi der erste Urautor, dem Lukas und dem Matthäus widerspricht. Und dass auch dort geschrieben steht, sinngemäß, ich kann es nicht genau wiedergeben, wir haben Jesus nicht kennengelernt, wir kennen aber die Geschichten über ihn. Also auch das steht in der Bibel. Da hat sich Bultmann dann natürlich darauf gestürzt und gesagt, okay, es geht offenbar nur um eine Allegorie, um eine ja reproduzierte Erzählung einer kleinen Gruppierung, die so viel Kraft in sich trägt, die so beeindruckend ist, dass die Leute daran glauben wollten und das also immer größer und stärker verbreitet haben. Wir haben jetzt historisch betrachtet oder historiografisch betrachtet durchaus Erwähnungen des Christus, also eines Mannes, den man Jesus nannte, der Unglaubliches vollbracht hat. Und das kann ja sein. Es gibt immer wieder Menschen, die Unglaubliches vollbringen. Ja, also Tacitus spricht davon in seinen Annalen. Kannst mich gerne korrigieren, vielleicht weißt du es besser. Und Flavius Josephus spricht davon in seinen Werken. Er war Jude, by the way. Die Juden haben ja Jesus, als er aufgetaucht ist, als sozusagen Sohn Gottes abgelehnt, weil für sie kann der Messias nicht menschlich sein und Jesus hat auch nicht die Welt gerettet. Das war auch nicht wirklich der Fall aus Sicht der Juden. Das heißt, sie haben dann damit nicht so viel machen können, wenn es ihn wirklich gegeben haben sollte. Das kann man auch noch berücksichtigen. Ja, also da habe ich noch meine Schwierigkeiten mit. Also es kann eine wunderbar ästhetische Erzählung sein eines Mannes, der recht einfach und schlicht den Weg der Erkenntnis gegangen ist, der vielleicht auch sehr viele Fähigkeiten hatte. Es gibt heutzutage auch unheimlich gute Illusionisten und dergleichen. Und entweder hat er wirklich die Leute geschickt geblendet oder hat wirklich Beeindruckendes geleistet. Und was übrigens auch interessant ist, das noch am Rande, die Wiederauferstehung könnte medizinisch betrachtet eine Aufwachung gewesen sein, eine Aufwachung aus einem komatösen Zustand, weil wir wissen, am Kreuz stirbt man, weil die Lunge absackt. Dir werden also die Beine zertrümmert, du kannst dich nicht stützen, ganz furchtbar, Lunge sackt ab und kollabiert und du erstickst. Jesus wurden die Beine nicht zertrümmert, das steht so in der Bibel. Er ist aber trotzdem gestorben, laut Bibel, als man ihm diesen Essigschwamm in den Mund reichte und dann 3 Tage später wieder auferstanden. Jetzt ist eine andere Idee, er ist aufgrund der Misshandlungen und Folterungen in diesem Weg so ja schwer verletzt worden, dass er in Ohnmacht, in ein Koma fiel. Und dann hat ihm ja einer der, wie ist er nochmal, ein Soldat mit der Pike, mit dem Speer, in die Brust gestochen. Und dann steht auch geschrieben, da lief dann Wasser und Blut raus. Und tatsächlich kennen wir die Maßnahme der Punktion aus der Unfallchirurgie, die lebenserhaltend sein kann. Also kann es, ja, das, ich finde es auch irgendwie ulkig, ne? Kann es tatsächlich sein, ja, dass er einfach dann dadurch lebenserhaltend punktiert wurde, dann einige Tage irgendwie da in diesem Koma-Zustand und dann eben wieder zu sich gekommen ist und seinen Leuten begegnet ist. Ne? Auch das darf, finde ich, mit rein überlegt werden, wenn auf die Geschichte Jesu oder überhaupt auf die Bibel geblickt wird. Und das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ja,
ja, das finde ich wunderbar. Das habe ich auch so noch nie gehört und ich sitze hier schmunzelnd. Also das ist eine interessante Interpretation. Was ich zu dem ganzen Themenkomplex noch gerne sagen würde, ist, dass man natürlich gern aus seiner eigenen Zeit mit seinen eigenen ethischen, gesellschaftlichen Maßstäben auf die Vergangenheit herabblickt. Also es ist dann so eine moralische Erhabenheit, wenn wir auf Sklavenhalter zurückblicken und sagen, boah, also so wäre ich ja nie gewesen. Das ist ja super logisch, dass das total verwerflich ist. Ne? Und genauso blickt man heutzutage auch auf viele, viele Religionen so. ja, dass Leute daran mal geglaubt haben, das ist ja so schwachsinnig, ich würde das ja nicht machen. So ist ziemlich anmaßend, das so für sich zu behaupten. Also wer könne behaupten, er wäre im Dritten Reich in den Widerstand gegangen? Die das aus vollstem Herzen sagen könnten, puh, das ist eine gewagte These. Aber es sind ja Gedankenspielereien, die man weder widerlegen noch beweisen kann. Ich möchte darauf sensibilisieren, genau das vielleicht nicht zu machen. Dass man angemessen damit umgeht, ja. Versucht wirklich in den Dialog zu treten und zu gucken, ja, was ist von den abseits von diesen offensichtlichen Absurditäten, was steckt denn da drin? Weil, wie gesagt, so viele Millionen, Milliarden Menschen im Laufe der Zeit, dass das ihr Leben gestützt hat, ihr seelisches, psychologisches, der Rückhalt war. Man muss sich ja auch mal vorstellen, der Bauer im Mittelalter, es gab keine soziale Durchlässigkeit in der Gesellschaft. Es war so starr, du wurdest in die Rolle hineingeboren, die du dann irgendwann ausfüllen musstest. So, ne, als Bauerskind, ja, was hast du gemacht? Du wurdest mit Sicherheit nicht Investmentmanager und konntest dann den American Way of Life leben. Was bleibt einem im Knochen, ja. Knochenjob, ne? Jeden Tag schweißtreibende Arbeit, du weißt, vier deiner 11 Kinder sterben bei der Geburt, 3 weitere sterben im Kindsalter, und du musst den 10. abgeben, du läufst in einem Feudalsystem, so der König oder dein Lehnsherr, den siehst du vielleicht mal, so wenn er irgendwo durchgeritten kommt mit seiner Entourage, aber er auch nicht so. Was bleibt dir als anderes als an ein Leben nach dem Tod zu glauben? So rein psychologisch ist es für mich auch die einzig erträgliche Möglichkeit, dieses Leben zu leben. So, und wir schauen natürlich auch da mit Verachtung herab. Und auch da der letzte Punkt, den ich sagen möchte, wir sind ja im heutigen Verständnis von Freiheit, das sind ja alles so humanistische Werte, die halt dann mit der Aufklärung spätestens wirklich peu à peu gesellschaftlich relevant wurden. Wir sind alle Individuen, wir können uns alle selbst aufformen, wir sind alle dazu bestimmt, der Mensch zu werden, der in uns angelegt ist. Diese ganzen Narrative, die früher andere Narrative waren, aber sind sie nicht viel mehr diesem Glauben ähnlich als irgendwie einer belegten Wissenschaft? Weil wenn wir natürlich dem Ganzen zugrunde gehen, wir sind keine Individuen in dem Sinne, den ich letzte Folge schon sagte, dass wir unteilbar sind. Wir haben so viele Impulse, tiefenpsychologisch etc. Sind wir handlungsfrei? Ja, würden ganz viele Neurowissenschaftler sagen, nein, es gibt Experimente, in denen Probanden zu einem willkürlichen Zeitpunkt, den sie wollten, einen Knopf drücken sollten. Dabei wurden die Hirnaktivitäten bildverfahrenstechnisch untersucht. Und noch bevor der Entschluss oder dieses Bewusstwerden des, ich fasse jetzt den Willen, den Knopf zu drücken, passieren schon biochemische Reaktionen, sodass das eine Lesart ist, zu sagen, Handlungsfreiheit gibt's nicht. Das sind alles biochemische Verfahren im Hirn. Ich möchte einfach nur sagen, dass auch unsere Gesellschaft von Freiheit, Individualität etc. pp., dass das auch Form von Glauben anhat. Und wer weiß, ob es in 150 Jahren diese humanistische Werteordnung noch gibt. Vielleicht ist es dann, sind wir in einem posthumanistischen Zeitalter, dass es den Homo sapiens in der Form nicht mehr gibt. Also auch da muss man halt sich immer gewahr werden, dass man nicht frei von Religion lebt. Also, und das heißt nicht mal, dass man einer politischen Ideologie anhängt, sondern dass wir den Werten wie Freiheit und auch Demokratie ist ja ein Wert, an dem wir alle glauben. Und dadurch, dass wir alle daran glauben, bekommt es Realität. Dadurch, dass im Mittelalter alle an Gott und die göttliche Ordnung innerhalb der Gesellschaft geglaubt haben, kam es erst dazu, dass der König so lange, also die Könige oder die Herrscher so lange unangetastet in ihrer Position blieben. Wir Menschen.
Freunde, es ist was passiert. Also an dieser Stelle, wo Marco sich so echauffiert hat, griff eine höhere Macht ein und hat die weitere Aufnahme konterkariert. Also es folgten noch 10 Minuten, in denen wir uns ausgetauscht haben.
Aber die da oben wollten das nicht, die Merkel do.
Ja, genau, ja, und Baerbock oder wie die heißt.
Ja.
So.
Nein, Quatsch. Du hattest noch einen wunderbaren Gedanken, den du ausformuliert hast, und den wollen wir euch nicht vorenthalten. Deshalb setzt du bitte nochmal bei dem Thema an. Das ist nämlich wichtig zu sagen.
Es ist also witzig, weil du hast wieder wunderbar gesagt, wie auch schon in der anderen Version. So wunderbar ist er gar nicht, aber ja, er ist dafür schrecklich. Okay, also ich habe gesagt und berichtet, dass wahrscheinlich die wenigsten wissen, worauf sich der Grundgedanke der Sklaverei-Legitimation gestützt hat. Im Spätmittelalter, früher Neuzeit, vor allen Dingen der amerikanischen Calvinisten. Und zwar gibt es eine Bibelpassage in Genesis, wo Noah, nachdem er den Weinbau entwickelt hat, das erste Mal so richtig zecht und pichelt, besoffen und entblößt in seinem Zelte liegt und dann von seinem Sohn Cham entdeckt wird. Und jetzt scheiden sich die Geister, wie das Ganze weiterging. Es gibt verschiedene Interpretationsarten, was Ham mit Noah gemacht hat. Eine grausige ist, dass er ihn vergewaltigte und kastrierte. Eine andere, realistischere, ist, dass er ihn komprimierte, das heißt seinen anderen beiden Brüdern meldete. Der Papa liegt da nackt und komisch in seinem Zelt. Und die anderen beiden, Japhet und Sem, stürzten also in das Zelt und bedeckten ihren Vater und weckten ihn, und er war außer sich. Er wollte also wissen, wer ihn gemeldet hätte, und dann kommt raus, das war Ham. Und in seiner rasenden Wut verflucht Noah den Sohn Hams, genannt Arkaan, insofern als alle seine Nachkommen künftig allen Nachkommen Sems dienen sollen. Wir wissen heute, dass die Söhne Noahs Repräsentanten für Ethnien und Bevölkerungen sind. Also aus Sem sind die Semiten hervorgegangen. Das meint jetzt nicht nur die Juden, sondern meint alle semitisch sprechenden Menschen, also auch uns. Und aus Ham die Chamiten und aus Arkaan eben die Arkaaner, die vor allen Dingen in Nordafrika verortet waren. Und so konnte man also im 16. Jahrhundert oder vorher schon sich darauf stützen und sagen, alles klar, die Bibel gibt vor, dass wir das Recht haben, Menschen aus Afrika zu entführen und zu einem Arbeitstier umzufunktionieren, da das Gottes Wille ist, da das der Fluch Noahs ist, der auf ihnen lastet. Wir haben also das gottgegebene Recht, Sklaverei zu betreiben. Und das war etwas sehr Hartnäckiges und Langwieriges. Und das hatte ich gerade noch ausformuliert. Und wenn du möchtest, Marco, kannst du auch noch mal was dazu sagen.
Ja, ähnliche Argumentationsstrukturen gab es ja auch in der Eroberung des südamerikanischen Kontinents schon im Vorfeld, gerade durch spanische Conquistadores. Da hat man sich ja auch auf Auslegungen von der Scholastik gestützt, und teilweise wurde auch Aristoteles dafür angeführt, dass das ja gerechtfertigt sei. Also man muss sich halt immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Erzählungen innerhalb der Bibel oder vielleicht auch sogar vorher schon antike Philosophen, dass auf deren Gedanken real existierende Gräueltaten, aber auch real existierende Taten des Mitleids und dergleichen entstehen. In dem Sinne hat Religion und Glaube eine Realität, denn es müssen nur genug Menschen an dasselbe glauben und nach den Handlungsmaßstäben innerhalb des Glaubens handeln, um die Gesellschaft zu bilden. Und es ist unfassbar, unfassbar schrecklich, dass das halt herangezogen wird, diese alte Erzählung, um ein so großes Verbrechen zu rechtfertigen. Ja. Und diejenigen, die es getan haben, haben es wahrscheinlich mit sehr gutem Gewissen getan, weil es ja in der Bibel, aus der Bibel heraus so argumentativ ja, gerechtfertigt ist. Also es ist nicht nur, dass man ne, sein eigenes Gewissen unten halten möchte, sondern wahrscheinlich sogar noch stolz darauf, Gottes Werk zu tun. Ja. In diesem Sinne natürlich, ja, unfassbar grausam. Und auch gerade aus diesem Grund gehört es dazu, das in einer Art und Weise zu reflektieren und ernst zu nehmen, die der Sache ja auch gebührt, weil es ist halt eben nicht ein Schwachsinnsding, was sowieso nichts verändert. Das ist es allemal nicht.
Richtig. Ja, vielen Dank, Marco, nochmal für deine geistigen und klaren Überlegungen. Ich frag dich trotzdem nochmal, glaubst du an Gott, Marco?
Ja, in dieser personalen Form, wie es in den monotheistischen Weltreligionen der Fall ist, auf jeden Fall nicht. Ich schwanke je nach Gemütsstimmung immer zwischen Agnostik, ja, manchmal Atheismus, aber eher Agnostik. Das heißt, ich ich kann keine Aussage darüber treffen, inwiefern es ein metaphysisches Wesen gibt oder nicht. Und Agnostiker handeln meist nach dem Maßstäben, dass es kein solches Wesen gibt, das Einfluss darauf nimmt, weil ja, welches soll man denn auch auswählen, wenn man darüber keine Aussage treffen kann? Also es ist dem Atheismus sehr nahe, es sagt nur für sich, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Und ein Atheist sagt, ich weiß, dass es Gott nicht gibt.
Ja.
Und manchmal bin ich Pantheist, dann fühle ich eine besonders tiefe Verbundenheit zur Welt und zur Natur und der Pantheismus ja setzt ja ein so etwas wie einen Weltgeist, eine Weltseele voraus, die alles durchdringt, aber nicht in einer Form eines personalen Gottes, eines Schöpfergottes, sondern das ein metaphysisch verbundenes Element in der Natur vorherrscht. Das ist mir in heiteren Momenten sehr sympathisch. In, ich sag mal, realistisch, melancholischen Momenten bin ich da eher nihilistisch eingestellt.
Ja, das stimmt. Und ich für meinen Teil möchte nur an einen Gott glauben, den ich mir nicht vorstellen kann. In dem Sinne war das ein echt cooles Gespräch. Ich hoffe, das hat denen da draußen, also euch da draußen, irgendwas geben können. Und ja, vielleicht spielt ihr ja mal so ein bisschen mit einer kleinen Bibelstunde oder Betrachtung oder Exegese sogar. Ich bin auf jeden Fall satt und voller Liebe und Vertrauen und Pantheismus, den ich gerne mit Marco demnächst nochmal Seite an Seite leben wollen würde. Ja, also Marco, danke dir. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis dann.